Wir sind ja schon ein paar länger an einer Postgeschichte, weil es immer wieder Unterbrechungen gibt und so weiter und so fort. Und heute, das habe ich schon manchmal gesagt, ich weiss es, kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Wobei, da muss ich jetzt also sagen, das ist auch die Geschichte, die wir, wenn ich eine Geschichte gerne habe, und ich sage, die finde ich ganz genial. Ich finde die Geschichte aus verschiedenster Sicht ganz, ganz spektakulär. Und für mich ist sie vor allem wegen dem auch spektakulär, das haben wir heute noch nicht überlegt, weil sie eigentlich der Anfang war von dem, was dazu geführt hat, dass auch wir als Nicht-Juden das Evangelium mitbekommen haben. Der Paulus war nicht der Erste, der zu den Heiden geredet hat. Der Petrus war der Erste, und das ist aber die Geschichte, die wir heute anschauen, von Cornelius, von dem römischen Hauptmann. Und die Geschichte ist für mich voll von ganz spannenden Details, die für mich auch extrem instruktiv ist darüber, wie das der Herr grundsätzlich vorwärts geht. Wie das der Herr Menschen will brauchen und wie er das macht, damit schlussendlich und wir sagen, aufgrund von einem, vom Glauben von einem Mann und vom Gehorsam von einem Mann eine extreme Veränderung in dieser Welt stattgefunden hat. Es geht hier um zwei Männer. Einer hat geglaubt und der andere war gehorsam. Und wenn ihr euch die Geschichte jetzt mal anschaut, die Geschichte lesen und dann die verschiedensten interessanten Stationen mit euch anschauen und ich versuche, die Geschichte ein bisschen auszumalen, zum schauen, was ist dort wirklich passiert in der Apostelgeschichte 10. Oder? Es heisst dort, es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Galiläische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist das? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus, der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen an 4 Zipfen niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus nach Ratros war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Hause Simons und standen an der Tür. Riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus noch nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab, geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel. Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf beim ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie rein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin nur ein Mensch. und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause, und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand, und er sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und dein Almosen ist gedacht worden. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich die Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort vom Volk Israel gesandt und Frieden verkündet durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gott Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie ans Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen im Namen Jesu Christi. Das taten sie noch einige Tage. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Das ist die Geschichte. Und daran hat es ganz einen Haufen spannende Details, wo ich denke, wo für mich reden, wie der Herr grundsätzlich mit uns die Geschichte schreiben will. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur ein Petrus andere Menschen als Evangelium predigen, sondern wir alle auch. Und der Teil, den der Herr für uns vorgesehen hat, sind lange nicht alles Evangelisten, das müssen nicht alle predigen. Aber es gibt eine Haufen andere Art und Weise, wie den Menschen wirklich dienen. Und vom System her ist es immer das Gleiche. Auf der einen Seite haben wir Cornelius, ein frommer Mann, der zu dem Gott der Juden betet. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern regelmässig und immer wieder. Es ist ein Mann, der ganz im Herzen eine Antwort will. Er sucht die Antwort für sein Leben. Er will wissen, was braucht es, was muss ich machen, damit mein Leben gut rauskommt. Und dann betet er und hat scheinbar auch ein Leben geführt, das entsprechend Zeichen gegeben hat, weil das Volk darum hat ihn gekannt und er war grosszügig und gespendet. Und der Mann hat gebetet und der Herr begegnet dem Mann aufgrund von seinem Gebet. Nicht aufgrund von irgendwelchen Zufälligkeiten, sondern weil der Mann gebetet hat und er entsprechend gottesfürchtig gelebt hat, entsprechend Almosen gegeben hat und einfach versucht hat, richtig zu leben. Offensichtlich hat das aber nicht gelangt, sonst wäre das nicht so passiert. Und der Mann hat gemerkt, dass es irgendwie noch etwas mehr braucht, als einfach anständig zu leben. Und da kommt jetzt eine Erscheinung, während er betet am Nachmittag um 3. Ein Engel kommt und für mich ist es hochspektakulär. Der Engel kommt und sagt ihm nicht, das ist Botschaft. Nein, er sagt ihm: Schick deinen Mann auf Joppe, dort ist ein Mann mit Namen Simon Petrus, bei einem Gerber namens Simon, der wird dir sagen, um was es geht. Und für mich ist es so unglaublich spektakulär. Der Herr in seinem, ich verstehe das nicht. Ich denke, fast in seiner Wahnsinnigkeit hat sich entschieden, uns Menschen zu brauchen, um anderen Menschen Botschaft zu bringen. Dabei hat er seine Engel, die das gerade so gut könnten. Und gleich hat er sich entschieden, nein, ich brauche Menschen, um anderen Menschen mein Reich zu lehren und mein Reich zu verbreiten. Und das Einzige, was er dem Mann sagt, in dieser Erscheinung, ist, hol der Petrus. Das sagt er dir schon. Und ich finde es so spannend, dass es so zu anzuschauen ist. Auf der einen Seite der Mann, der gottesfürchtig ist und mehr will wissen. Und das Einzige, was er bekommt, ist, geh den Petrus holen. Der ist dort und dort. Und auf der anderen Seite ist der Petrus. Und da kommen wir auch schon gleich dazu. Und überlegen wir das. Ich frage mich, wie es wäre, wenn ich mal beten würde. Und nachher, während dem Gebet, plötzlich so eine Erscheinung kommt. Ich würde auch als erstes sagen, was ist? Das ist das, was ist? Ja, oder? Und dann sagt ihm, deine Gebete sind erhört worden. Ja, oder? Und jetzt versuche ich mir das so vorzustellen, wir reden dort von einem Hauptmann, das heisst, wenn wir es nicht aufs Militär übertragen, wir reden hier von einem Geschäftsführer, von einem Mann, der eine Abteilung leitet, einfach wirklich eine leitende Funktion hat. Und der hat eine Erscheinung. Und die Erscheinung gibt ihm einen Auftrag. Und was macht er? Er ist absolut gehorsam und holt drei von seinen Mitarbeitern aus verschiedensten Ebenen und sagt denen, hört, ich habe eine Erscheinung gehabt und ich will, dass die drei jetzt geht und zwar 2 Tage reisen dorthin auf Joppe, damit die mit dem Angehörigen holen. Heutigen Tags, ich würde meinen zwei von meinen Angestellten sagen, hört, wisst ihr was? Ja, eine Erscheinung gehabt, ich muss eine Information von diesem Mann, geht mir den holen. Ich will nicht unbedingt in die Haut stecken von den drei Botschaftern, die dann kommen, den Petrus holen will. Entweder ist mein Chef wahnsinnig, oder ist es wirklich etwas Spezielles, oder hat er sonst irgendeinen Furz gehabt, oder? Jetzt schickt uns den 1,5 Tage Reise einen Weg, um einen Mann zu holen, oder? Weil er irgendetwas gesehen hat. Vielleicht hat er auch nur halluziniert, oder? Aber jetzt muss ich gehen. Oder? Ich finde es spannend, in was für eine Treue die Männer dann gehen. Die reisen noch die Post, wenn sie den Papu gehen. Oder? Das ist genau das Gleiche, wie ich würde sagen, jemand von unseren Leitern, wenn jemand von seinem Treff sagt, hört, wisst ihr was, ich habe einen Auftrag, geht dorthin, das machen. Die haben da keine Diskussion gewesen, da hast nicht gefragt, ja, oder? Der Chef hat gesagt, man hat Macht. Punkt. Oder? Und dann sind sie gegangen. Oder? Und am nächsten Tag, also es war schon ein Tag unterwegs gewesen, oder? Am nächsten Tag kommt jetzt der Petrus in die Geschichte rein. Oder? Der Petrus, und ich denke, das ist jetzt eine Gewohnheit von ihm, der Petrus ist gebeten aufs Dach. Hat also nichts irgendwie Spezielles gemacht, oder? Und nachher, das heisst, er ist aufs Dach gegangen um die 6. Stunde, das heisst um den Mittag, also um die 12 Uhr, oder? Und ich finde das so spannend, wie der Herr uns in unserer Alltäglichkeit begegnen will. Weil der Petrus ist ein absolut hochgeistlicher Mann, oder? Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Und was macht der grosse, hochgeistliche Mann zum Tag mit 12? Er bekommt Hunger! Der Mann hat Hunger bekommen zum Mittag. Und? Der Herr weiss genau, was er machen muss, um Petrus sein Denken zu erweitern. Er bekommt Hunger und kommt während dem Gebet die Verzückung, beziehungsweise kommt in eine Situation, wo er auch eine Erscheinung bekommt. Und die Erscheinung hat mit Essen zu tun. Sie hat Hunger, oder? Und er lässt ihm ein Tuch haben mit Viechern drinnen, die er nie anlegen würde. Das würde er nie essen. Es ist genau gleich, wie unser Tuch bekommen mit Heuschrecken und Hunden und Katzen und weiss nicht was, und Ratten und mehr sollen zum Essen, oder? Wie sie anderen Völkern gang und gäbe ist, aber bei uns nicht, oder? Und, nein, das will ich nie essen! Ja, oder? Und das ist seine erste Reaktion, nachdem die Stimme von ihm sagt, Schlacht und iss. Der Peter sagt, nein, mache ich nicht. Ich habe noch nie etwas Unheiliges gegessen. Und jetzt kommt der Herr seine Antwort. Was der Herr rein nennt, Das nennst du nicht verboten. Der Petrus hat keine Ahnung, um was es geht. Keine. Das Einzige und das Erste, was er machen muss, um das der Herr noch brauchen kann, ist bereit sein, über seinen eigenen Schatten zu springen und sein Verständnis vom Reich Gottes zu erweitern. Und ich glaube, das ist das absolut Entscheidendste, wenn wir weiterkommen. Dass wir bereit sind, unser Verständnis vom Reich Gottes permanent zu erweitern vom Herr. Meistens durch andere Menschen, aber zum Teil auch direkt. Weil sonst bleiben wir einfach stehen und wir verkümmern sogar in dem, was wir machen. Der Petrus war bereit gewesen, etwas zu machen, das total über seine ganze Moral rausgeht. Der Mann ist, ich weiß nicht, in seinem Fall schätzungsweise gegen die 40 Jahre lang so unterwegs gewesen und war total korrekt gewesen in seinem Essensverhalten gemäss dem jüdischen Volk. Und jetzt fordert der Herr raus und sagt, iss etwas, das dir als Jude als unheilig erachtet. Auf gut Deutsch, geh über deine Grenzen raus. Du musst weitergehen als das, was du verstehst in deinem Glaubensleben, wenn du wirklich willst, brauchbar sein für das Reich Gottes. Sonst ist es nicht möglich. Das heisst, unser Verständnis ist absolut Stückwerk. Der Paulus sagt das dann später ganz deutlich. Und der Herr will das Stückwerk erweitern. Und das macht er mit dem Petrus ganz deutlich. Und ich finde es so spektakulär, wie der Petrus irgendetwas mit dieser Zahl 3 muss zu tun haben. Der Petrus hat Sachen dreimal müssen hören. Oh, hier kommt es ein drittes Mal. Dreimal hat er Hand gereiht. Dreimal hat Jesus gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Bei Petrus hat es etwas mit der Zahl 3 zu tun. Das muss er dreimal hören. Für das er merkt, dass es etwas ist, wo er wirklich muss dran arbeiten und ändern. Übrigens, wenn man es dreimal hat, ist das also spektakulär schnell. Gell? Nur so ein kleiner Hebel. Im meisten Fall brauchen wir es 20 Mal im Weg, für das wirklich etwas zu verändern. Petrus ist es dreimal. Und dann wird das Tuch weggenommen. Und jetzt wieder der hochgeistliche Mann. Das ist wichtig. Ich meine, das ist nicht ironisch. Und gleich ist es witzig. Also, Petrus noch ratlos war, was diese Erscheinung bedeutet. Ey, keine Ahnung gehabt. Auf gut ist, er hat keine Ahnung gehabt, was der Herr hat wollen sagen mit diesem Bild. Nichts. Und wie häufig ist es so, wenn der Herr uns begegnet mit etwas, wo jemand anders sagt, dass wir zuerst keine Ahnung haben. Und jetzt kommt der grosse Unterschied zwischen Petrus und manchem Frommen. Der Petrus verwirft es nicht, ob schon er keine Ahnung hat. Er verwirft es nicht. Er denkt darüber nach, oder? Und unter der Tür kommen jetzt die anderen Männer an. Das passt so zusammen, das ist im Herr sein Timing. Der Herr weiß schon, wie er es macht. Absolut, er hat es völlig im Griff, oder? Unten kommen die Männer an sich, die haben sich durchgefragt, wirklich durchgefragt, zu dem Gerber namens Simon und sie jetzt an die Tür, oder? Und der Petrus ist immer noch im Hirnen, oder? Er heisst im Vers 19, während aber Petrus nach Nachsam über die Erscheinung, hat immer noch keine Ahnung gehabt, was es soll. Ist immer noch im Grübeln gewesen, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab, geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Das ist das Einzige, was er bekommt zu dieser Erscheinung. Ich habe sie geschickt, zweifle nicht, du gang mit ihnen. Und das ist jetzt eben genau der Punkt. Er weiss noch gar nicht, um was es geht. Und der Herr sagt ihm jetzt, gang. Und was macht er? Er geht. Er geht ab und sagt, hört, wir suchen dir, ich bin der Petrus. Und er ist gehorsam und er weiss nicht, wo er herläuft. Der Petrus weiss nicht, wo es durchgeht. Er weiss nicht, um was es geht. Er weiss, dass ihm der Herr etwas gesagt hat. Und er sagt ihm, gang. Gang mit diesen Männern, die habe ich geschickt. Keine Ahnung, was für eine Tragweite die Tat wird haben. Er weiss nichts davon. Aber er weiss, dass er gehorsam sein will, dem, was der Herr sagt, und darum geht er runter. Und fragt warum sucht ihr mich? Und jetzt versuche ich mir, die armen drei Botschafter vorzustellen an der Tür, die dort stehen, beim Simon, bei dem Gerber, und kommen. Und dann fragt er, warum kommt ihr? Und die haben kein geistliches Konzept. In dem Sinn, im Grossen. Können sie auch nicht, oder? Die haben den Heiligen Geist noch nicht. Denen fehlt der, der die Message immer wieder liefert, den haben sie nicht, oder? Und was machen sie nachher? Und der Satz, oder? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer, gottesfürchtiger, guter Ruf, oder, und so weiter, hat von einem heiligen Engel, die stehen durch und müssen dem verkaufen, dass da irgendein Wahnsinniger zwei Tage weiter rennen, irgendwann mal ein Bild gehabt hat, und darum sind wir jetzt da. Oder? Es geht darum, dass wir immer und immer wieder bereit sind, auch wenn jemand kommt mit etwas Neuem, auch dort unser Denken zu erweitern. Die kommen und erzählen etwas, und wenn du keine Ahnung hast, um was es geht, denkst du, ich spinne. Und zwar wirklich. Was, da hat irgendeinen Engel gesehen? Du bist eigentlich wahnsinnig. Oder? Und jetzt wegen dem kommen dir zwei Tage oder die anderthalb Tage her und wollen den Machen holen. Also, die hätten wirklich Knick in der Fichte, oder? Das ist völlig unmöglich. Das Einzige, was ist, der Petrus checkt das, dass der Herr, weil der Herr ihm etwas gesagt hat, der Petrus ist bereit gemacht worden vom Herrn. Und der Petrus hat den Heiligen Geist. Du musst auch gewusst, wenn der Heilige Geist redet, dann muss ich ganz gut aufpassen, oder? Und lässt ihn dann ein und beherbergt ihn und geht dann wieder weiter mit ihm. Und er zieht nachher wieder anderthalb Tage weg auf Caesarea. Mit diesen Männern und nimmt noch ein paar fromme Juden mit, oder? Ist gut, er hat ein paar fromme Juden mitgenommen. Ist absolut tipptopp so. Das passt alles zusammen, oder? Und der Cornelius weiss, okay, jetzt kommt jemand, der Petrus. Oder? Er lässt seine Verwandten, seine Freunde und füllt seine Hütte mit einem Haufen Leuten. Und dort ist einfach, sein Saal ist voll von Leuten. Oder? Und stell dir das vor, der Innenhof, oder? In so einem römischen Haus, oder? Einfach voller Leute, oder? Und der Petrus kommt jetzt mit diesen Dienern und seinen Gefolgsleuten, oder? Und nicht als grosser Mann, oder? Und was passiert? Der Cornelius geht zu ihm und fällt vor ihm auf die Knie. Und fängt dann auf anbeten. Ich finde es schon noch interessant, mit was für einer Haltung der Mann dem Petrus gegenüber begegnet. Wie begegnen wir Menschen, die geistlich etwas zu sagen haben? Wie begegnen wir ihnen? Haben wir die Ehrfurcht? Haben wir die Achtung? Oder tun wir sie einfach so, pfff? Das ist auch nur einfach so einer, oder? Der Cornelius hat gewusst, dass der Mann etwas zu sagen hat. Und darum ist er mit wirklicher Ehrfurcht zu begegnen. Zu viel! Und der Petrus reagiert absolut super natürlich. Hey, weißt du, stand auf, ich bin ganz ein normaler Mensch wie du auch. Und gleich, ich überlege mir, das war zum Glück nicht gerade vor allen Leuten gewesen, oder? Aber gewiss, ich das sicher gesehen, oder? Dass der jetzt von dem Mann auf die Knie geht, oder? Und damals war das natürlich ein Zeichen von ihrer Bietung und Achtung gewesen. Heutigen Tags muss man schauen, dass man diesen Leuten noch anständig Häuser hat, das ist etwa gerade alles, oder? Oder? Ausser vielleicht, man hat gerade die Königsfamilie, dann, ja, spürt man das ab und zu noch, aber die Relationen sind völlig verschoben. Heutigen Tags, oder? Und dann kommen sie zusammen und kommen zusammen rein. Und der Petrus als Jod, als gottesfürchtiger und gläubiger Jod, legt als erstes dem Cornelius da und sagt, weißt du, lass mal schnell, gell? I am on a risky mission here. Das ist eine riskante Mission für mich, weil es ist einem jüdischen Mann nicht erlaubt, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Oder? Die haben nicht Gemeinschaft gehabt mit den Heiden. In dem Sinn, oder? Weil bis zu diesem Zeitpunkt ist das Evangelium fast ausschließlich den Juden predigt worden. Oder eigentlich ausschließlich. Und wenn es ein paar gehabt haben sich die zum Judentum bekehrt auch noch. Und nicht nur zum Christentum, sondern auch zum Judentum und sind auch Teil geworden vom jüdischen Volk. Es gibt eine Beschreibung davon, dass ein paar Leute, jetzt muss man schauen, was sie finden, relativ weit vorne auch von Leuten, die sich dem die angeschlossen haben, Proselyten, genau. Das sind Leute, die sich zwar nicht jüdischen Ursprungs, in dem Sinne zum jüdischen Volk gewechselt haben, oder? Das ist damals ja so gewesen. Und es hat noch keiner wirklich Heiden gegeben, die wirklich das Evangelium empfangen haben. Oder? Und darum sagt er, weißt du was, ich mache hier etwas Riskantes für mich in diesem Sinn. Aber, und er fährt jetzt einfach verstehen, was das Bild auf dem Dach hat sollen. Jetzt fährt er einfach checken, um was es geht. Er sagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder umwenden soll. Er hat das Bild einfach verstehen, dass es darum geht, dass er ihn zu den Heiden schicken will. Zu Menschen, die nicht ursprünglich zu dieser Gruppe von Menschen gehören, die er damit aufgewachsen ist. Oder? Und so kommt er nachher rein, oder? Und sagt, hey, darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. Und jetzt, die Frage, so frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Der Petrus weiss immer noch nicht, um was es geht. Er weiss es nicht. Er hat eine Erscheinung auf dem Dach. Er weiss, die Erscheinung wollte mir irgendetwas sagen. Der Herr sagt ihm, gang mit denen mit, ich habe sie geschickt. Er weiss nicht einmal, woher. Dann auf dem Dach, oder? Er geht anderthalb Tage reis mit. Fährt ein bisschen an, versteht, was das Bild heisst. Aber er hat immer noch absolut keine Ahnung, was er machen soll. Immer noch nicht. Aber er ist absolut treu unterwegs und macht das. Und wir? Wie sind wir? Ja, Herr, aber zuerst wollte ich wissen, was du überhaupt alles vorhast. Und dann gar nicht, dann vielleicht. Und darum bleiben wir immer stehen. Das ist genau das Problem. Wenn wir uns fragen, ob wir nicht vorwärts kommen, Petrus zeigt hier, ich würde es einem anderen sagen, ungehorsam. Er war gehorsam. Er hat das gemacht, was der Herr gesagt hat, und ist nur mitgelaufen. Sonst nichts. Er hat sonst nichts gemacht, er ist einfach mitgelaufen mit den Männern, die ihn geholt haben. Und fertig. Er hat nicht gewusst, um was es geht. Und jetzt fragt er, würde ich glaube auch, wenn du heute voll Leute hast und du etwas erzählen sollst, ja, warum bin ich denn überhaupt da? Oder? Das ist ein Petrus seine Frage. Oder? Der Cornelius erzählt nachher und sagt, vor 4 Tagen, oder? 4 Tage ist es her, das Ganze nicht, oder? Habe ich um 3 gebetet und dann ist ein heiliger Stall gekommen und die hat mir gesagt, ich muss dich holen. Das ist alles, was ich weiss, oder? Und dann heißt, das sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier für Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Warum bin ich da? Du bist da, um uns das zu sagen, was der Herr dir gesagt hat. Das ist alles. Das ist alles, was er bekommt zum Reden. Das ist alles, was er bekommt zum Reden. Und das ist eigentlich das, was wir alle einfach haben. Wir haben alle einfach den Punkt, wo es heisst, seid jederzeit bereit zur Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch ist. Das, was der Paulus dann später schreibt, das ist genau das. Das ist alles, was der Petrus hier jetzt machen soll. Eine Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in ihm ist, aufgrund von seinem Glauben an Jesus Christus. Er hat nicht gewusst, warum es daher kommt. Und das ist der Hintergrund. Und diesen Hintergrund haben wir immer. Und so kommt er jetzt daher. Und für mich kommt jetzt für mein Vorwärtskommen einer der entscheidendsten Sätze. Das heisst, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach. Das ist der entscheidende Satz für mich. Der Petrus hat sein Mund aufgetan und hat geredet. Nicht irgendetwas Spektakuläres. Er ist gefragt worden, warum bin ich da? Du bist da, um Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die du hast in deinem Leben, über das, was Gott dir aufgetragen hat. Und diese Situation, die haben wir immer und immer wieder. Und der Unterschied ist zwischen diesem Satz und dem Gegenteil davon. Petrus tat seinen Mund auf und sprach. Ohne das passiert nichts. Und die ganze Hoffnung und das ganze Evangelium, das wir haben, bleibt komplett verschlossen. Und er macht genau das, was er soll, und tut sein Maul auf und redet. Und was ich spannend finde, ist, wie er anfängt zu erzählen. Er fängt an zu erzählen von dem, was der Herr ihm jetzt gerade gelehrt hat. Der Peter hat ein Bild gehabt, hat gewusst, irgendetwas kommt und ist mitgelaufen, ist bei Heiden im Haus und die Heiden wollen das Wort Gottes hören. Das ist offensichtlich, das hat er gesagt, oder? Und dann sagt er, als erstes, nachdem er sich entschieden hat, anfangen zu reden, sagt er, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in einem jeden Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Das Erste, was er sagt, ist eine Offenbarung, die er bekommen hat über sich, für sein Glauben zu erweitern. Ein persönliches Zeugnis von dem, dass seine Erkenntnis gewachsen ist, und zwar in dem Mass, dass nicht nur Heiden Teil haben können am Evangelium, sondern auch, nicht nur Juden, sondern auch Heiden können Teil haben am Evangelium. Das war für ihn die grosse Offenbarung gewesen. Das war sein Lehrfleck gewesen aus dem heraus, und er hat jetzt auch ganz klar gewusst, was er wollte mit dem Bild her. Er hat ganz klar gewusst. Und was macht er nachher? In dieser unglaublich schnellen und präzisen Art, wie wir sie in der Apostelgeschichte immer wieder finden, braucht er zwei Sätze und kommt auf das absolute Zentrum. Er braucht zwei Sätze. Oder? Und sagt dann, er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündet durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ein Satz braucht er und kommt auf das absolute Zentrum. Jesus Christus ist Herr über alle. Und nachher legt er das noch kurz aus. Und er erklärt dann das, oder? Und braucht dann ein paar Sätze. Ihr wisst, wie es angefangen hat zu denen, die haben es gehört, die waren noch in dieser Zeit gewesen, oder? Jesus ist der, der umhergegangen ist, alle geheilt hat, weil Gott mit ihm war und Teufel sein Werk zerstören wollte, oder? Und wir sind Zeugen von dem. Und dann haben sie ihn ins Kreuz genagelt, aber sie sind aufgestanden, hat sie uns gezeigt. Und das finde ich so spannend, ein kleines Detail. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorherwählten Zeugen. Oder? Jesus hat sich nicht allen gezeigt, denen uns zurückkommt, sondern nur denen, die wirklich haben glauben. Auch wieder mit der gleichen Systematik, wie der Engel nicht sagt, was die Message ist, sondern sagt, nimm einen Mann, der dir sagt, was die Botschaft ist. Kommt Jesus zu den Menschen, die er sagt, hör, die sind die, die die Botschaft verkündigen müssen. Und den anderen zeigen ihm nicht. Oder? Und nachher leitet das aus, oder? Und er sagt im Vers 43, von diesen bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die im Glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und das ist der Schlüsselsatz. Der Schlüsselsatz in Jesus Christus ist Vergebung von allen Sünden, wenn du an ihn glaubst. Das ist der Schlüsselsatz, der das Leben dreht. Und genau das passiert nachher hier. Die Menschen dort drinnen haben nur noch das müssen hören, was der Schlüssel ist zum Drehen. Jesus Christus als Herr und Heiland zur Vergebung von unseren Sünden. Und das ist das, was er hier sagt. Und der Herr in seiner absoluten Souveränität reagiert augenblicklich. Und sagt, während dem Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Er hat Message gebracht und die Herzen waren parat und haben die Message gehört. Die entscheidende Botschaft. Jesus Christus, Herr über alle, zur Vergebung von unseren Sünden. Und die haben ihrem Herzen gesagt, ja, wir wollen. Und der Herr kommt sofort mit dem Heiligen Geist. Postwendend gießt ihn aus. Und die Menschen werden gerettet und erfüllt vom Heiligen Geist. Und werden Teil vom Reich Gottes. Genauso wie es bei den Juden war, jetzt auch bei den Heiden. Und so ist das Evangelium zu den Heiden gekommen. Und das war ein absolut einschneidendes Erlebnis für Petrus und all die, die drumherum waren. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich. Ja, was ist denn da los? Oder? Der Heilige Geist fällt auf die Heiden. Oder? nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden haben Zugang zum Reich Gottes. Und da fängt es an, oder? Und warum haben sie es gecheckt? Weil sie gesehen, dass der Heilige Geist gekommen ist, dass sie auf die Zunge reden, der Herr anfangen anbeten. Und der Petrus, und das ist jetzt wirklich wieder absolut souverän und cool, und reagiert, sagt, hey, der Heilige Geist ist gekommen, was fehlt uns jetzt noch? Taufen wir die Menschen! Auf den Namen Jesu Christi. Auf den Heiligen Geist ist müssen, nicht müssen, weil der ist schon hoch gewesen, oder? Also taufen wir sie noch auf den Namen Jesu Christi. Und hat sie lassen taufen. Und alle tauft. Und die Menschen dort haben unbedingt wollen, dass er noch ein paar Tage drinnen bleibt und noch mehr lehrt von dem Herr. Und so ist das Reich Gottes zu uns Heiden gekommen. Von dann an hat die Heiden-Evangelisation angefangen, die schlussendlich dazu geführt hat, dass wir hier machen, was wir machen. Damals, vor knapp 2000 Jahren, weil ein Mann gehorsam war, was darum ging, einer schrägen Vision zu folgen von Viechern, die unrein sind. Und ein Mann, der geglaubt hat und gesagt hat, ich glaube, wenn der mir sagt, ich soll den Petrus holen, dann ist es der Petrus, der mir die Message bringen soll. Und mich beeindruckt die Geschichte unglaublich. Weil einfach aufgrund der Tatsache, dass zwei Männer ihren Gehorsam und ihren Glauben gelebt haben, wir heute das Evangelium hören. Klar, nicht nur wegen dem, aber da hat es angefangen. Und er hat schon gewusst, dass er Petrus nimmt und der Cornelius und nicht der Johannes und der Hans-Peter. Die zwei hat er wollen, oder? Und hat die vorbereitet und es hat passt, weil der Herr weiss, was passt. Und genau so ist es mit unserem Leben. Der Herr will uns brauchen. Für das ist der entscheidende Punkt Gehorsam. Und das war nicht etwas Wahnsinnigem. Das war ja nichts Wahnsinniges. Der Petrus musste nur mitgehen mit diesen drei Männern. Das ist alles, was er musste. Er musste nicht einmal ein Teaching vorbereiten. Er musste nicht einmal ein Seminar machen. Nichts. Das Einzige, was darum ging, ist, dass er mit diesen drei Männern mitläuft. Und dann, wo die Frage kommt, was hat er, hätte ich gesagt, für uns das Maul auftut. Und durch das ist es passiert. Und da merke ich wieder, das Reich Gottes ist nicht kompliziert. Das Reich Gottes ist nicht kompliziert. Wir sind kompliziert. Wir machen es schwierig. Wir versuchen immer noch, weiss nicht was, alles herauszufinden, ob schon wir, sorry, keine Ahnung haben. Es ist einfach so. Wir checken es jetzt einfach nicht im ganzen grossen Bild. Und ich merke, es ist gut für uns, wenn wir uns dessen bewusst sind, weil dann können wir auch viel freier leben. Da muss ich nicht immer denken, ich muss alles herausfinden und herausdüfteln. Sondern ich weiss, ich habe einen Gott, der ganz genau weiss, in ein Zeug organisiert, dass die zwei Männer genau rechtzeitig zusammenkommen und das Evangelium zu den Heiden kommt. Oder? Das ist ein klassisches, göttliches Appointment vom Herrn, von dem Herrn. Oder? Und was mich noch so spannend macht, das habe ich noch als Nebensatz aufgeschrieben von dem Herrn. Es war eigentlich eine lange Vorbereitung für diesen Satz. Die paar Sätze, die er musste reden. 4 Tage war die Vorbereitung von Männern, also von Petrus, der natürlich schon lange nicht mehr unterwegs war, um dann in diesem Punkt richtig parat zu sein. Das ist 4 Tage Vorbereitung für 5 Minuten. Die 15 Minuten, die er geredet hat, haben den Unterschied gemacht. Aber die Geschichte hat viel früher angefangen. Und es ist mir auch wichtig, manchmal sind wir Teil von Vorgeschichte und nicht von der Situation selber. Das kann gut sein. Aber die ist genauso wichtig und die braucht es auch. Es ist hier nicht einfach passiert, sondern einmal hat betet und Almosen gegeben, wieder betet und Almosen gegeben und ein anderer hat gelost und ist gehorsam gewesen. Und zwar mehrmals. Oder? Und schlussendlich kommt es näher in dieser Situation auf das Richtige raus. Die grösste Teil von unserer Zeit sind wir unterwegs im Gehorsam. Und ganz ein kleiner Teil von unserer Zeit ist die, um das Wort Gottes entsprechend präzise predigen. Und wenn der Gehorsam fällt, dann könnt ihr das andere einfach auch vergessen. Das ist einfach so. Und nur einfach Wort Gottes predigen, das kommt einfach nicht an, weil normal ist, erzählen wir dann nicht wirklich irgendetwas, was uns wirklich berührt hat in seinem Herz, sondern irgendeine Theorie. Und das hat mir gefällt mit Petrus. Der Petrus fängt mit dem an, was sein Herz berührt hat, und sagt, jetzt sehe ich, dass der Herr auch die Menschen bei den Heiden, die ihn wollen, hören, annimmt. Das war seine Offenbarung. Und mit dem Vater an. Und mit dieser Offenbarung kann er natürlich auch eine Schwierigkeit, das Evangelium predigen. Und darum merke ich, es braucht meistens eben nicht so viel. Aber es braucht der Gehorsam und unsere Treue und Bereitschaft, Rechenschaft zu geben, die Hoffnung in unserem Leben ist. In dieser Situation, wo es nicht passt. Und nicht jedes Mal, wenn wir einen treffen, oh, ist gut, oder? Das ist nicht das. Das gibt ein riesen Durcheinander. Der Peter ist nicht umhergesichert und hat allen Leuten etwas erzählt. Der ist nur zum Cornelius heimgegangen. Weil er gewusst hat, dort her muss ich. Oder? Schon wichtig. Der Herr hat seinen Plan und läuft diesen Plan mit uns, wenn wir im Gehorsam unterwegs sind. Und so merke ich schon, ich wünsche mir schon für uns, für mich, dass wir die Gehorsamsschritte machen und die Bilder, die wir bekommen, oder die komischen Gedanken, die irgendwie nicht in unser Konzept reinpassen, dass wir die nicht verwerfen. Sondern dass wir die aufnehmen und sagen, ja Herr, was willst du mit dem? Ich laufe jetzt einfach mal und vergiss es nicht, aber ich komme nicht ganz daraus, was du willst mit diesen unreinen Viechern. Ich weiß es nicht genau. Aber ich laufe jetzt einfach mal. Und die unreinen Viecher führen zur Rettung von Menschen. Weil der Herr genau weiss, was er machen muss. Amen. Ja. Das ist eine von meinen absoluten Lieblingsgeschichten. Wo ich denke, wo für mich so extrem instruktiv ist, um zu schauen, wie gehe ich vorwärts, wie gehe ich weiter mit dem, was der Herr mir gegeben hat. Was mache ich damit? Wo erzähle ich es? Bin ich bereit zu erzählen? Bin ich vor allem bereit, gehorsam zu sein, wenn es darauf ankommt? Und dann den Menschen zu sagen, Jesus Christus ist deine einzige Hoffnung für Ewigkeit. Und wenn die Menschen bereit sind wie hier, zack, zack, dann kommt es. Und die Menschen werden gerettet. Und werden Teil vom Reich Gottes. Und das hat absolut einen Ewigkeitswert. Ja.